Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Ich möchte gerne heute euch dazu einladen, Weltverbesserer zu werden. Ihr seid es wahrscheinlich schon, aber falls nicht, das ist die Chance. Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, schlechte Nachrichten gibt es genug. Für mich persönlich ist es schon so, dass ich regelmäßig die Medien nutze, um mich zu informieren, aber oft stelle ich an mir fest, dass es mir danach schlechter geht als vorher. Und ich stelle bei mir oft fest, dass ich schnell durchklicke zum Sport, weil ich die Politik und die Wirtschaft und all das Schlimme in der Welt gar nicht ertragen kann. Im Sport ist alles klar geordnet, da gibt es Tabellen und Punkte und da weiß man, für wen man Fan ist, das ist alles nicht so wichtig. Weil das Weltgeschehen, das drückt ganz schön auf meiner Seele. Ich habe vor einigen Tagen mit einem jungen Mann in der Bibelstunde zusammengesessen, der mir geradezu von Angstzuständen beschrieben oder hat er mir erzählt, dass er Angstzustände hat, wenn er sich zu tief reinbegibt in all das Chaos, was auf der Welt herrscht. Dass es ihn lähmt, dass er an nichts anderes mehr denken kann, dass er Angst um Frauen und Kinder hat, dass er nicht arbeiten kann, weil ihn das so stresst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die aktuellen Nachrichten verfolgst. Aber ich weiß, dass wir alle in dieser Welt gute Nachrichten brauchen. Und ich glaube, dass darauf zu warten, dass irgendwo was Gutes passiert, die eine Option ist. Die bessere ist, dass wir selber anfangen, gute Nachricht zu sein. Weil Jesus es uns vorgemacht hat. Weil Jesus letztlich der war, der die gute Nachricht ist, der die gute Nachricht in diese Welt gebracht hat. Ich lese aus Lukas, aus dem Lukas-Evangelium, das ist so der Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus. Der geht in den Gottesdienst, der kommt auf die Marienhöhe, der rollt die Schriftrollen aus und dann liest er vor. Und was liest er? Er liest aus dem Propheten Jesaja: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an. Und er sagte: Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Mit Jesus bricht eine neue Zeitrechnung an. Und wir sind im Jahr 2018 nach Christus. Dieser Jesus Christus teilt die Weltgeschichte. Und mit ihm beginnt diese neue Zeitrechnung, nach der wir leben. Aber auch wenn wir nach dieser Zeitrechnung leben, ist es das Problem, dass es nicht alle erleben. Denn es gibt so viele Gefangene, so viele Blinde, so viele Geplagte, so viele Geängstigte, so viele Depressive, so viele Menschen mit vielen Problemen und sie brauchen dich und mich, weil Gott durch dich und mich diese Welt zu einem besseren Ort machen möchte. Weil der Leib Christi nicht die Aufgabe hat, einfach nur da zu sitzen und festzustellen, was alles schief läuft, sondern weil der Leib Christi die Aufgabe hat, hinzugehen und die Augen und die Ohren und die Hände und die Füße zu benutzen, um diese Welt zu verändern. Und das bist du und das bin ich. Und es ist so wichtig, denn ich glaube, diese Welt sucht verzweifelt nach jemandem, der ihnen gute Nachrichten bringt. Und ich muss nicht weit gucken und ich muss nicht lange nachdenken, um festzustellen, dass in meinem engen Umfeld, in meinem engsten Umfeld zerbrochene Leben sind. Leute, die ringen und Probleme haben. Leute, die Schwierigkeiten haben. Vor 3 Wochen war ich zu meinem berufsbegleitenden Studium in Amerika und habe dort meinen ehemaligen Schulkollegen, den ich vor 20 Jahren auf der Highschool kennengelernt habe, dem ich mein geistliches Leben zu verdanken habe, weil er so wichtig für mich war, weil ich durch ihn ein Stück weit meine Bekehrung erleben durfte. Und ich sitze mit ihm dort und er ist ein gebrochener Mann. Abgemagert, fertig. Hat gerade die Scheidung, steckt gerade mitten im Rechtsstreit. Katastrophale Geschichten. Ich habe mir den ganzen Abend mit ihm dort gesessen und ihm liefen die Tränen und mir liefen sie fast auch, weil es so krass ist. Das Leben ist eine Baustelle. Das Leben ist ein Schlachtfeld und viele kommen um und gehen kaputt dran. Wir brauchen Menschen, die hingehen und zuhören. Wir brauchen Menschen, die helfen. Wir brauchen Menschen, die sich engagieren. Wir brauchen Menschen, die einen Unterschied machen. Und davon gibt es leider nicht so viele, weil wir alle so mit uns selbst beschäftigt sind. Wir haben alle unsere eigenen Baustellen und dann gucken wir auf das Ich und das Ich wird immer größer und die anderen, die werden immer kleiner und dann passiert nicht viel. Aber gerade wir, gerade uns als Adventisten, als Christen hat Gott gerufen, in die Welt zu gehen und gute Nachricht zu bringen, gute Nachricht zu sein. Ich habe das als junger Mann frisch verheiratet bin mit meiner Frau bei uns im Stadtteil spazieren gegangen und da war so ein Hügel und oben auf dem Hügel lungerten so ein paar junge Männer, die sahen nicht sehr vertrauenserweckend aus, hatten verschiedenfarbige Haare und auch sahen ein bisschen interessant aus und ich weiß, ich komme aus einem Stadtteil, wo man ein bisschen aufpassen muss und ich wollte keinen Stress und ich bin mit meiner Frau einen großen Bogen um diesen Hügel gegangen. Und da höre ich auf einmal hinter mir rufen, hey, hey! Und ich kriege schon Angst, was passiert jetzt? Christian! Und ich drehe mich um und da sehe ich auf einmal da Leute winken auf dem Hügel, die sagen, ich soll hochkommen. Ich gucke und ich denke, doch, da kennst du jemanden. Und ich sage meiner Frau, bleib mal lieber hier, ich gehe mal gucken, was da los ist. Und ich gehe diesen Hügel rauf und ich, als ich näher komme, erkenne ich, dass unter dieser Horde marodierender Jugendlicher etliche Leute aus meinem Abi-Jahrgang waren. Und sie freuen sich irgendwie, dass ich da bin. Sie sind aber auch irgendwie komisch drauf. Ich check das erst gar nicht. Und ich sage nur so kurz Hallo und sage, ja, ich gehe dann mal lieber wieder. Und ich gehe dann auch wieder. Und als ich mich umdrehe, stelle ich fest, die sind total unter Drogen. Die kriegen gar nichts mit. Die sind völlig stoned. Und ich gehe diesen Hügel runter und denke, krass, krass. Diese jungen Leute haben bei heller lichtem Tag, mittags in der Woche, nichts Besseres zu tun, als sich zuzudröhnen, als sich zu betäuben. Weil sie keinen größeren Sinn sehen in all dem, was da vor ihnen ist. Und das waren alles Leute aus meinem Abi-Jahrgang. Die hatten was im Kopf. Das sind die Eliten der Zukunft. Die regieren unser Land, die führen unsere Firmen, das sind die Ärzte und Apotheker unserer Zeit. Aber innen drin scheint so eine große Leere zu sein, dass da nicht mehr ist, als sich betäuben zu müssen, weil man das Ganze nicht aushält. Und jetzt kann man sagen, ja, kleine Jugendsünden, kiffen tun sie heute alle. 90% der Kinder und Jugendlichen konsumieren mal Cannabis in ihrem Leben. Liebe Eltern, seid einfach euch der Tatsache bewusst. Man kann sagen, kleine Jugendsünden, aber ich kann ja das Leben der Männer, die dort oben auf dem Hügel sitzen, nachverfolgen. Das sind meine Freunde. Einer davon lebt nicht mehr, weil er bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ums Leben gekommen ist. Er hatte Drogen konsumiert, hatte Angst. Und dann hat er noch eine holländische Familie abgeräumt, 5 Tote. Halleluja. Der nächste ist durch Überkonsum mal auf einer geschlossenen Anstalt gelandet, eine große Windel an, erniedrigende Verhältnisse und seine Freundin hat durch die dicke Glasscheibe mit ihm Schluss gemacht. Kein gutes Gefühl. Man kann Leben vor die Wand setzen. Man kann sich selbst und andere ruinieren. Aber das ist nicht der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen, sondern Gott hat uns zum Heil berufen. Zu einem erfüllten, zu einem glücklichen, zu einem starken, zu einem schönen Leben. Und deshalb sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich bin da, um den Gefangenen Freiheit auszurufen. Die Gnade des Herrn ist für euch da. Die Gnade ist verfügbar für den, der sich darauf einlässt. Wissen die Menschen das? Erleben sie das in deinem Leben? Leben wir als Erlöste ein erlöstes Leben? Ich habe euch gerade von einem Schlüsselerlebnis in meinem Leben erzählt und ich habe mir vorgenommen, ich muss doch was tun. Es kann doch nicht sein, dass diese jungen Menschen, das sind meine Freunde, da verbinde ich emotional was mit, dass sie ihr Leben so vor die Wand fahren. Wie können die denn Jesus kennenlernen, der einen Unterschied machen kann in ihrem Leben? Und wir hatten diesen Traum, im Herzen des Ruhrgebiets eine Gemeinde zu gründen, eine Gemeinde für junge Leute. Weil ich liebe meine Gemeinde, meine Heimatgemeinden, aber ich weiß, dass sie nicht so unbedingt der Ort sind, wo meine Schulkollegen Jesus finden können, weil die kulturelle Distanz so extrem groß ist. Und wir haben von dieser Gemeinde für junge Leute geträumt und wir haben mit einem Team von 19 jungen Leuten, da oben seht ihr sie, da waren wir noch alle jung und knackig, da haben wir angefangen. Vor 14 Jahren, denke ich, ging es los. Und wir haben diesen Traum geträumt von einer Gemeinde, die sich engagiert. Und unser Vision Statement war, Menschen im Ruhrgebiet finden Jesus und engagieren sich als seine Nachfolger für ihr Umfeld. Und wir wollten Reich Gottes bauen. Wir wollten die Liebe Jesu leben. Und wir haben es versucht. Und wir haben uns eingebracht und wir haben den Satz ernst genommen, ihr seid das Salz der Erde, doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alles sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genau so lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Und wir haben es versucht. 19 junge Leute, kein Geld, keine Ahnung, aber großen Enthusiasmus. Und wir haben alles Mögliche probiert. Wir haben Gottesdienste natürlich gefeiert. Das ist so der klassische Ausdruck unserer Religiosität, den wir so leben oder unseres Glaubens. Wir haben soziale Aktionen gestartet, haben uns im Asylheim engagiert, haben Geld gesammelt für verschiedene soziale Projekte der Stadt. Wir haben alles probiert, was wir so dachten, was hilft. Öffentliche Veranstaltungen, ein großes Zelt in den Stadtpark gestellt, Kirche im Park und alle eingeladen. Wir haben uns kreativ ausgetobt. Aber ich muss euch sagen, an dieser Stelle, das war sehr ernüchternd, das Resultat. Da kamen nicht so viele. Da wollten gar nicht so viele hören, was wir zu bringen hatten. Und ich muss sagen, ich habe mich ein Stück weit, oder ich war ja auch ein Stück weit verantwortlich für das Ganze. Und ich habe oft so meine Zweifel gehabt. Lieber Gott, funktioniert das überhaupt? Lieber Gott, du sagst, dass du retten möchtest, aber wo ist denn, wo passiert denn da was? Du sagst, dass der Heilige Geist mächtig ist und Wunder tun kann, aber wir erleben davon so wenig. Du sagst, wenn wir uns auf den Weg machen, dann bist du mit uns, aber irgendwie spüre ich davon nicht viel. Und ich weiß, dass wir dann Veranstaltungen gemacht haben, viel Mühe, viel Zeit, viel Geld investiert und dann kamen da so vielleicht 1, 2, 3 Leute. Und die, die kamen, das waren schon so sehr besondere Menschen. Sehr besondere Menschen. Ich weiß, wir hatten so eine Veranstaltung, da saß dieser junge Mann, Käppi tief ins Gesicht gezogen, Gameboy vor Augen, hat die ganze Zeit da gespielt, während wir unsere Sachen gemacht haben, nichts mitbekommen. Und er kam. Und er kam regelmäßig. Ja, weil wir nach den Veranstaltungen zusammen essen. Und es war die einzige warme Mahlzeit, die er die Woche bekommen hat. Als wir ihn näher kennengelernt haben, haben wir gehört, seine Mutter war im Gefängnis, seine beiden älteren Brüder waren im Gefängnis, sein Vater hatte keine Lust auf ihn und der Sozialarbeiter hatte 2 Stunden die Woche Zeit, mal nachzugucken. Der hatte keine Tapeten an den Wänden, der hat bis nachts um 5 Uhr Horrorfilme geguckt, kein Tag-Nacht-Rhythmus, hat mehr gegrunzt als gesprochen, soziale Umgangsformen 0. Und die Perspektive fürs Leben 0. Ich weiß, ich bin eines Tages mal nach einer Veranstaltung mit ihm durch den Park da irgendwo gelaufen. Es war dunkel und er hat mir erzählt in leuchtenden Farben mit einer großen bildhaften Sprache, was er sich nachts als Horrorfilme anschaut. Ich wollte das gar nicht hören, aber er hat davon erzählt, weil das war sein Thema, das einzige Thema. Und ich bin neben ihm hergegangen und irgendwann im Laufe, als es so dunkel wurde und er mir schlimmere Dinge erzählt hat, da rutschte mir das Herz in die Hose und ich dachte, Hilfe, wenn der über mich herfällt, bin ich verloren. Das ist ein großer, schwerer Typ. Ich so, Hilfe. Und hatte Angst. Das sind die Leute, die Gott uns geschickt hat. Ich nehme die Geschichte ein Stück weit vorweg. Heute ist der junge Mann wie mein kleiner Bruder. Und wir haben uns bemüht. Und wir haben ihn kennengelernt. Und wir hatten Menschen, die ein größeres Herz haben als ich in unserer Gemeindegründung. Und da ist einiges passiert in seinem Leben. Denn Liebe verändert Menschen. Ich weiß, an einer Stelle haben wir eine Geburtstagsfeier für ihn gefeiert. Da kam fast die ganze Gemeinde mit Kuchen und Geschenken und allem Möglichen. Wir kamen zu ihm nach Hause. Und er war völlig überfordert mit so viel Zuneigung, mit so viel Liebe. Er saß in der Ecke und hat geweint, weil er nicht klarkam. Aber er hat sich zugehörig gefühlt. Und er hat mir an einer Stelle gesagt, Christian, weißt du was, hier bei euch in der Gemeinde ist der einzige Ort, wo ich nicht wie ein Hund behandelt werde. Und da war eine Zugehörigkeit da und eine Verbundenheit. Und wir haben natürlich dann auch mal tapeziert bei ihm in der Wohnung und haben natürlich versucht, ihm ein Stück weit zu helfen. Und die Dinge sind ein Stück weit besser geworden. Ich bin so ein bisschen Ansprechpartner für ihn gewesen und immer wenn was war, hat mein Handy geklingelt und dann schnell aufgelegt, hatte nie Geld auf der Karte, damit ich zurückrufen musste. Und dann habe ich anrufen dürfen, wenn was war und versucht zu klären, so gut ich konnte. An einem Tag, und das war ein Sommer, an dem es mir gar nicht gut ging, denn diese Gemeindegründung hat überhaupt nicht funktioniert, es war Sommerpause, ich saß da manchmal mit einer Handvoll Leuten, ich habe eine Gitarre in der Hand gehabt und gesungen, ich kann nicht tolle Gitarre spielen, aber ich war der Einzige, der noch Musik machen konnte, wir saßen da irgendwie mit 10, 15 Mann oder 10, 12 Mann da rum und ich dachte, was mache ich hier, das geht alles schief. Und genau in diesem Sommer, wo es mir so schlecht ging, kriege ich diesen Telefonanruf von diesem jungen Mann und er ruft mich an und er sagt, und er klingelt durch. Und ich merke, oh, da muss was passiert sein, sonst wird er nicht durchklingeln. Und ich heb ab und sage, hallo, was ist los? Es ist was ganz Schlimmes passiert. Wow, jetzt war ich auf das Schlimmste eingestellt. Dann sagt er mir, mein Meerschweinchen ist gestorben. Und ich hätte fast gelacht, aber ich kannte die Geschichte dahinter. Er kriegt Wohngeld und Kleidungsgeld und er kriegt pro Woche 30 Euro irgendwie vom Staat, damit er davon lebt. Und in der Woche davor, da war sein Viech krank. Und er hat sein Geld genommen, was er immer sehr schnell ausgibt, und ist damit zum Tierarzt gegangen und hat dem Tierarzt das Geld gegeben, damit sein kleiner Freund überlebt. Ich weiß nicht, wovon er die Woche gelebt hat, was er gegessen hat, ob der gegessen hat. Das Tier war alles, das war sein einziger Freund, der hat bei ihm gewohnt. Und jetzt ist dieses Tier tot und für ihn bricht eine Welt zusammen. Und er hat Sätze gesagt, wie wäre ich doch lieber gestorben. Und ich wusste, es ist ernst, aber ich habe im Theologiestudium nicht gelernt, was man macht, wenn ein Meerschweinchen stirbt. Und ich war ein bisschen überfordert und dann ist mir eingefallen, meine Mama hat früher mit uns die Haustiere unterm Baum im Garten begraben und ich sagte, wollen wir dein Meerschweinchen begraben gehen? Ja. Und dann haben wir eine Meerschweinchenbeerdigung durchgeführt, zu zweit im Stadtpark. Ich muss gestehen, ich hatte schon etwas seltsame Gefühle bei dieser ganzen Geschichte. Aber es hat ihm gut getan, Abschied zu nehmen, so einen Schlussstrich zu ziehen und danach ging es ihm schon wieder viel besser. Ich fahre nach Hause und denke mir, ja, irgendwie war es gut, es hat ihm geholfen, aber irgendwie denke ich, das kann es doch nicht sein. Ich bin Pastor geworden, um Reich Gottes zu bauen und was tue ich? Ich beerdige Meerschweinchen. Zu allem Überfluss ist noch einer meiner besten Freunde in diesem Sommer befördert worden. Großen Karrieresprung gemacht, 4 Altenheime, 2 ambulante Dienste, 500 Mitarbeiter, bewegt und managt Millionen. Und ich beerdige Meerschweinchen. Ich habe so Selbstwertprobleme in diesem Sommer gehabt und sagte, lieber Gott, das kann es nicht sein, lass mich aufhören, ich will das nicht mehr. Kann ich nicht was Vernünftiges machen? Ein schwacher Gedanke. Denn es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur um Karriere, es geht um die Ewigkeit. Es geht um Menschen, die sich verändern können. Es geht um die Liebe Gottes, die die Menschen heil macht. Und das haben wir erlebt im Leben von diesem jungen Mann. Und da ist was in seinem Leben passiert. Und er hat sich zugehörig gefühlt und es war seine Gemeinde und er war immer da. Er wohnt quasi im Gemeindehaus. Auch weil wir einen Internetanschluss haben, aber gut. Ein halbes Jahr später, und das war mal wieder, und immer wenn ich hier bin, erzähle ich von meinen Krisen. Ich habe auch gute Zeiten, ganz ehrlich, aber es war mal wieder ein halbes Jahr später, mir ging es nicht so gut. Es war im Januar, es war der Tag vor meinem Geburtstag. Meine Frau und ich waren beim IKEA, wir haben uns fürchterlich zerstritten, sie ist schon ins Bett gegangen, vielleicht sind ein paar Türen geflogen. Ich saß im Wohnzimmer, habe die Dinger zusammengeschraubt, um die es ging, Ursache des Streites, und es war kurz vor 12. Ich weiß, gleich ist mein Geburtstag. Und ich habe mich nicht gut gefühlt. Und ich habe mir so eine Kerze angezündet, auf den Tisch gestellt, mich auf die Couch gesetzt und über die Summe meines elenden Lebens sinniert. Ich habe mich wirklich dreckig gefühlt und dachte, das ist doch alles irgendwie elend. Und war so richtig im Selbstmitleidmodus. Kennt ihr das? So im Selbstmitleidmodus. Ich habe mich so richtig bemitleidet und es war so 12 Uhr und ich dachte, na super, toller Geburtstag. Und da klingelt auf einmal kurz nach 12 mein Handy und ich habe eine SMS bekommen. Und die SMS ist von eben jenem jungen Mann, von dem ich euch gerade erzähle. Und da ist diese SMS und da steht, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Lieber Christian, ich möchte der Erste sein, der dir gratuliert und ich wünsche dir alles Gute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mir diese SMS in diesem schwachen Moment bedeutet hat. Dass mir da jemand seine Liebe auf seine unbeholfene Art und Weise zeigt. Dass er wach bleibt abends, auch wenn ihm das nicht so schwer fällt, dass er wach bleibt, um mir die SMS zu schreiben, weil ich ihm was bedeute, weil ich ihm wichtig bin. Und dafür beerdige ich gerne alle Meerschweinchen, die es auf dieser Welt gibt. Wenn wir Liebe investieren, dann wächst Liebe, dann kommt Liebe zurück, dann verändern sich Leben, dann werden Menschen heil. Ich spule ein bisschen in der Geschichte vor, ein halbes Jahr später ist es Sommer, wir feiern Taufe an einem See mit unserer Gemeinde. Es gab dann doch einige Menschen, die Interesse hatten. Gott hat Wunder getan, ist eine andere Geschichte. Und dieser junge Mann ist dabei und er sieht das und er checkt nicht so genau, was da passiert, aber er merkt, Taufe hat was mit Zugehörigkeit zu tun. In seine Familie. Und er will das auch und er kommt zu mir, Christian, tauf mich jetzt hier. Ich sage, super, aber das hat was mit Gott und der Bibel zu tun und da solltest du vorher wissen, wozu du Ja sagst, da müssten wir Bibelstunden machen. Das will ich. Okay, dann machen wir Bibelstunden. Und wir haben Bibelstunden gemacht und das war sehr lange. Ich glaube, ich habe über ein Jahr mit ihm Bibelstunden gemacht und mich fast jede Woche getroffen. Und es ist nicht so einfach für einen Menschen, der gerade so seinen Sonderschulabschluss geschafft hat, diese schwere alte Sprache aus der Bibel zu verstehen. Und ganz oft, wenn wir Bibelstunde hatten und wir diese Texte gelesen haben und ich gefragt habe, und was steht? Oh, keine Ahnung. Ja, lies nochmal und danach immer noch keine Ahnung. Und ganz oft bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, das bringt doch nichts. Das bringt nichts. Und jetzt, und ich bitte das nicht falsch zu verstehen, in Klammern, ich bin böse. Ich habe gedacht, kann man zu dumm sein fürs Evangelium? Wenn man da nicht die Zusammenhänge irgendwie begreifen kann. Ich habe 10 Gebote auswendig gelernt und Vater Unser, damit so ein bisschen was hängen bleibt, wie es im Rallye-Unterricht. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Da sind Sozialarbeiter im Hintergrund, wenn die sehen, wir taufen ihn in eine Sekte und oh, da gibt es nur Probleme. Ich war mir nicht sicher. Da kommt der zu mir nach einem Gottesdienst und sagt, Christian, ich habe einen Traum gehabt. Ich sage, ja, wir träumen alle mal. Nein, das war ein Traum vom lieben Gott. Oh, ich sage, wie, woher weißt du, dass er von dem Gott war? Ja, das war sowas ganz Besonderes und ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich so, wow, was hast du denn geträumt? Ja, wir haben Taufe gefeiert, da an diesem See, wo wir waren und ich habe weiße Kleider an und du taufst mich und alle anderen sind dabei. Ich so, wow, ja. Christian, das war vom lieben Gott, ich glaube, das wird wahr. Ich sage, ja, ist deine Entscheidung. Ich habe gesagt, krass, was passiert da? Was passiert da? 2 Wochen später kommt er wieder zu mir und sagt, Christian, ich habe wieder einen Traum gehabt. Sag ich wieder, oh, was hast du für einen Traum gehabt? Ja, ich habe Jesus im Traum gesehen. Ich so, wie Jesus? Woher weißt du denn, dass es Jesus war? Ja, der sah so ähnlich aus wie in dem Film, den du mir gegeben hast. Ich hatte ihm so eine DVD gegeben von Campus für Christus mit dem Leben von Jesus, mit Übergabegebet. Hat er gemacht und war voll dabei, das ist sein Medium. Und er kam, der sah so ähnlich aus wie in dem Film, den du mir gegeben hast. Ja, nicht ganz genau, aber ich weiß, dass es Jesus war. Ich so, und, was ist passiert? Ja, wir haben geredet und ich habe ihm eine Frage gestellt. Ich so, was hast du denn Jesus für eine Frage gestellt? Und jetzt war ich wirklich gespannt, denn wenn du einmal die Chance hast, Jesus eine Frage zu stellen, was für eine Frage stellst du ihm? Und dann sagt sie mir, ich habe gefragt, ob er meine Sünden vergeben hat. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass er diese Frage stellt. Dass ihn das überhaupt belastet oder berührt. Und Jesus hat gesagt, er hat meine Sünden vergeben. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das mit der Taufe wahr wird. Und Jesus hat gesagt, ja, es wird wahr. Christian, jetzt weiß ich werde nicht sterben, bis du mich getauft hast. Gott hat es mir versprochen. Wer bin ich, dass ich einem Menschen die Taufe verwehre? Wer bin ich, dass ich beurteilen kann, wer begriffen hat, worum es geht oder nicht? Wer bin ich in dem ganzen Geschehen, worum es eigentlich geht, wenn es ums Reich Gottes geht? Wer bin ich? Und ich habe in Schuld und Schande meine Sünde bekannt. Und wir haben ihn getauft ein halbes Jahr später, an eben jenem See. Draußen. Der Traum ist wahr geworden. Es kam, wie es kommen musste. 2 Wochen später rufen mich die Sozialarbeiter an, die waren auch dabei, und rufen mich an und ich habe schon ein bisschen Sorge, was kommt jetzt? Und die sagen, Herr Badorek, wir haben ja miterlebt, wie sich so Svens Leben verändert hat und wir merken, dass es ihm gut tut. Das, was Sie und Ihre Gemeinde leisten, das können wir gar nicht so. Wir möchten Ihnen danken. Und wir möchten, dass Sie als Pastor der Adventgemeinde bei diesem jährlichen pädagogischen Auswertungsgespräch dabei sind. Weil wir ihren Input möchten, weil das wichtig ist für uns. Und ich staune über die Größe Gottes, wo diese Sozialarbeiter, die mit Gott nicht so viel am Hut haben, bekennen und sagen, ja, der Glaube macht einen positiven Unterschied. Und wir möchten, dass sie dabei sind. Wenn wir Reich Gottes bauen, dann verändert sich was in dieser Welt. Unsere Welt braucht einen Retter. Unsere Welt braucht einen Retter. Wir müssen nicht nur nach Syrien schauen, um das zu begreifen. Aber viele Menschen begreifen das nicht. Ich war neulich vor einiger Zeit schon bei meiner Steuerberaterin. Es ging da um die Fahrtkostenabrechnung des Vorjahres. Und wir als Pastoren haben ja ziemlich viele Fahrtkilometer. Wir haben das in Listen fein säuberlich. Ich habe ihr das alles ausgedruckt gegeben. Wir sitzen voreinander, besprechen nochmal die Unterlagen. Und sie sagt zu mir, ach Herr Badorek, ich sehe, Sie fahren unheimlich viel. Da können wir übrigens ein bisschen noch was runden und so, das wirkt sich dann auch positiv aus für Sie. Ich mache das für Sie, wenn das okay ist. Ich sage, nee, gute Dame, ich habe das so aufgeschrieben, das lassen Sie es genau so, wie es da drin ist, das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Dann guckt sie mich an und sagt, ah ja, Sie sind ja Pastor, Sie dürfen ja keinen Blödsinn machen, ne? Und zwinkert mir so zu. Und dann schaue ich sie an und denke mir, jetzt musst du was Schlaues sagen. Und dann kam mir so ein schlauer Satz und ich sage, nee, so ist das nicht, wissen Sie was? Ich tue Gutes, nicht damit ich gerettet werde. Sondern ich tue Gutes, weil ich gerettet bin. Und ich fand mich so schlau, weil ich das so gesagt habe. Und sie schaut mich mit riesen Augen an und sagt, ja, wovor denn gerettet? Und das ist der Kontext, in dem wir leben in dieser Welt. Die Menschen wissen nicht, dass sie Jesus brauchen als Antwort auf die Frage, die wir alle tief drin haben, weil wir Sünder sind und Erlösung brauchen. Aber du und ich, wir sind die Botschafter Jesu Christi, die in diese Welt sprechen sollen und diese Welt verändern sollen, damit Menschen begreifen, dass sie Jesus brauchen. Weil Jesus ist die Antwort. Und Gott will dich und mich gebrauchen, dass wir diese Welt verändern. Und Gott hat keinen anderen. Er möchte dich und mich und die wir hier sind und die Gemeinde Marienhöhe gebrauchen, damit das Umfeld von euch, das Umfeld hier von der Marienhöhe, Darmstadt und Umgebung, dass Menschen Jesus kennenlernen. Es geht nicht nur um uns. Es geht nicht nur um unser Wohlbefinden. Es geht nicht nur darum, dass wir uns gut fühlen, sondern es geht darum, dass es anderen besser geht. Und keiner macht das gerne. Keiner beerdigt gerne mehr Schweinchen. Aber ich fordere dich und mich dazu auf, dass wir bereit sind, das Opfer zu bringen, was Gott von dir fordert, damit der Unterschied gemacht wird, der gemacht werden muss. Und nichts überzeugt so sehr wie ein persönliches Opfer. So vom Überfluss abzugeben, das kriegen wir alle noch vielleicht hin. Aber wirklich abzugeben, wenn es an die Substanz geht, da wird schon schwer. Aber genau da ist uns Jesus Vorbild gewesen. Und genau da fängt Glaube erst wirklich an. Und genau da wird Glaube auch erst wirklich überzeugend. Deshalb lade ich dich und mich ein, dieser Welt, wenn nötig auch mit Worten, aber vor allen Dingen durch unser Leben, den Retter zu präsentieren. Ich weiß, dass das ein extrem schweres Unterfangen ist. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Aber ich möchte zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen und vorher noch einen Bibeltext lesen. Denn das Reich Gottes besteht nicht durch die Worte, mit denen man davon erzählt, es lebt durch die Kraft Gottes. Und ich habe das in meinem Leben persönlich an einigen Stellen erlebt und ich bin mir sicher, du auch, sonst wärst du nicht hier, dass die Kraft Gottes was Unglaubliches ist. Dass wenn Gott mit seiner Kraft in dein Leben interagiert, wenn er sich offenbart, wenn er sich zeigt, dann kannst du nicht anders als auf die Knie gehen und sagen, hier bin ich Herr, hier bin ich, nimm mein Leben. Und in den Momenten, wo es mal nicht so leicht ist, wo es mal schwierig ist, da möchte ich dir Mut machen, bleib dran. Gib nicht auf. Lass den Glauben nicht los, sondern halt dich an Jesus fest. Ich möchte gerne zu Ende eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, der heißt Jake. Jake leidet unter einem fragilen X-Syndrom. Es ist eine unheilbare Krankheit. Er ist geistig behindert. Und dieser junge Mann, der schafft es aufgrund sehr engagierter Eltern auf eine integrative Highschool. Das Ganze spielt in Amerika, eine wahre Geschichte. Da ist dieser Jake, der schafft es auf diese integrative Highschool und er hat eine Leidenschaft. Schule ist es nicht so sehr, aber er liebt Football. Football ist der Sport, wo man schwer gepanzert mit Helmen so über so ein Spielfeld läuft, mit einem Ball, der so eine elliptische Form hat unterm Arm. Man muss eine Linie überwinden, um einen Touchdown zu erzielen. Ähnlich wie ein Tor beim Fußball. Und das in beide Richtungen. Und wer mehr davon macht, der gewinnt. Und Jake liebt dieses Spiel. Und er ist so begeistert davon. Und er versucht jedes Jahr, Teil der Highschool-Mannschaft zu werden. Natürlich hat er als behinderter Junge keine Chance. Und jedes Mal wird er nach Hause geschickt und ist nicht dabei. Aber im letzten Jahr, im Abschlussjahr seiner Highschool, da bringt es der Trainer der Footballmannschaft nicht übers Herz, ihn nach Hause zu schicken. Weil er seine Begeisterung sieht. Und er sagt sich, okay. Er fragt seine Mannschaft, ist es okay, wenn wir den Jungen mit ins Team nehmen? Und sie sagen alle ja und er ist dabei. Ein bisschen das Maskottchen vielleicht. Und er ist jedes Mal dabei. Er verpasst kein einziges Training, kein einziges Spiel, zieht sich immer die volle Montur an, ist immer dabei, ist total begeistert. Auch wenn er weiß, dass er nicht einmal aufs Spielfeld kommt, nicht einmal den Ball berühren wird, nicht einmal wirklich mitspielen darf. Und die Saison ist fast vorbei, das letzte Spiel der Mannschaft steht an. Die letzte Chance für Jake, einmal mitzumachen. Da denkt sich der Trainer, wir müssen das doch irgendwie möglich machen für den Jungen. Und sie üben das in der Woche vor dem letzten Spiel in jedem Training und zeigen Jake, okay, wenn der Ball kommt und angepfiffen wird, dann kriegst du den Ball, du nimmst den Ball unter den Arm und dann lässt du dich schnell auf den Boden fallen, dann kann dir niemand wehtun, aber du warst einmal dabei, hast einmal mitgespielt, hast einmal den Ball gehabt. Und sie üben das tapfer, eine ganze Woche lang. Das letzte Spiel ist da, die Meisterschaft ist längst entschieden, sie sind irgendwo unter ferner Liefen dabei und er geht zum Trainer von der gegnerischen Mannschaft und sagt, wissen Sie was, wir haben hier diesen behinderten Jungen und wir möchten gerne, dass er einmal mitspielt. Und wir haben das die ganze Woche im Training geübt und wir würden gerne, wenn am Ende das Spiel schon entschieden ist, ihn dann noch einmal einwechseln, damit er einmal irgendwie aufs Spielfeld darf. Ist das okay? Ja, das ist okay. Das Spiel nimmt seinen Gang, Jakes Mannschaft lief hoffnungslos 40-0 zurück. Die letzte Spielminute ist da und da gibt der Trainer von Jake dem Trainer von der gegnerischen Mannschaft ein Zeichen, dass er jetzt Jake einwechseln möchte. Da kommt auf einmal der Trainer von der gegnerischen Mannschaft mit hochrotem Kopf übers Spielfeld gelaufen und sie denken schon, oh, hat er sich's anders überlegt? Aber nein, er kommt und sagt, wissen Sie was, ich habe mit meiner Mannschaft gesprochen, wir gewinnen sowieso. Wir möchten, dass der Junge nicht nur den Ball bekommt, wir möchten, dass er punktet, dass er einen Touchdown macht. Oh, wir haben das gar nicht geübt, wir wissen nicht, ob er das hinbekommt. Ach doch, der Junge schafft das. Und weg ist er. Und tatsächlich, sie stellen sich um Jake und sagen, Jake, gleich kannst du aufs Spielfeld. Und er ist schon völlig aufgeregt. Und sagen, Jake, wenn du den Ball bekommst, dann nicht hinschmeißen. Dann läufst du, ja? Dann machst du einen Touchdown. Sie sind sich nicht sicher, ob Jake das verstanden hat. Jake kommt aufs Spielfeld, er ist so aufgeregt, er ist so glücklich. Der große Moment ist da, das Spiel wird angepfiffen, Jake bekommt den Ball, er hat ihn unter den Arm und will sich, so wie er es die ganze Woche geübt hat, fallen lassen. Und er geht schon in die Knie und kurz bevor sein Knie den Boden berührt und das Spiel abgepfiffen wird, da brüllt auf einmal die ganze Mannschaft von Jake wie aus einem Hals, nein Jake, lauf! Jake ist völlig verwirrt, richtet sich wieder auf und wieder brüllt die Mannschaft, Jake, lauf! Und Jake macht den ersten und den zweiten zögerlichen Schritt und wieder brüllt seine ganze Mannschaft wie aus einem Hals, Jake, lauf! Und Jake läuft. Den Lauf seines Lebens. Vor ihm teilt sich die gegnerische Mannschaft wie ein Spalier, so wie das Rote Meer. Und Jake läuft. Das Stadion steht Kopf, als sie begreifen, was da los ist. Und auf den Rängen stehen die Leute auf und applaudieren und rufen laut, Jake, lauf! Jake, lauf! Und Jake läuft. Und er macht den Touchdown. Als Jake den Touchdown macht, da bricht Chaos im Stadion aus. Die Leute jubeln, liegen sich in den Armen. Jake, glückselig, strahlend, kann das kaum fassen. Die Zuschauer tobten, alle jubelten. Erwachsene Männer weinten, knallharte Footballspieler umarmten sich. In jenem Spiel spielten viele junge Männer. Wenn sie einmal alt sind, werden sie die meisten Einzelheiten der meisten Spiele vergessen haben. Sie werden sich nur noch an wenige Punkte erinnern. Aber kein einziger von ihnen wird den Tag vergessen, an dem Jake Porter einen Touchdown machte. Ich liebe diese Geschichte, weil es ein Stück weit auch deine und meine Geschichte ist. Weil wir, wenn wir ehrlich sind, auch ein bisschen begrenzt, ein bisschen behindert sind. Weil wir alle mit dem Leben nicht so klarkommen, wie wir sollten, müssten und könnten. Weil wir alle Hilfe brauchen, weil wir auf diesen starken Vater im Himmel angewiesen sind, der uns immer wieder zuruft und anfeuert. Lauf, ich bring dich über die Ziellinie, du schaffst das. Und Gott ruft dir zu und Gott feuert dich an und sagt, lauf, ich bring dich ans Ziel. Weil wir alle alleine das nicht hinbekommen. Weil wir alleine nicht dein Licht strahlen lassen können. Weil wir alleine nicht in der Lage sind, Reich Gottes Bauer zu werden. Weil wir alleine nicht in der Lage sind, unsere elitären Ideale, die wir als Adventisten haben, umzusetzen. Wir schaffen es nicht allein. Aber Gott ruft dir zu, lauf. Und er wird dich ans Ziel bringen. Und das ist die Verheißung, das ist das Versprechen und das ist die Hoffnung, an der ich mich festklammere und an du dich auch festklammern darfst. Und ich möchte dich nochmal dazu einladen, Weltverbesserer zu werden. In dieser Welt einen Unterschied zu machen. Mit Jesus diesen aussichtslosen Lauf zu laufen. Mit Jesus diesen Touchdown zu schaffen. Einen kurzen Hinweis für alle zwischen 18 und 30. Wir starten im Sommer ein Jüngerschafts-, ein Leiterschaftsprogramm für alle Weltverbesserer, heißt Fisherman, Flyer liegen auch hinten aus. Ich würde mich freuen, ein paar von euch dort wiederzusehen, vorbei mit dem Werbeblock. Ich möchte euch einladen, dass wir Weltverbesserer werden, weil Gott es so vorgemacht hat, weil Jesus diesen Auftrag gelebt hat, weil er, als er seinen Dienst angetreten hat, gesagt hat, dass die Gnade Gottes nun dem Menschen erschienen ist und dass auch heute noch die Gnade, seine Gnade durch uns scheinen lassen möchte. Amen.